Also für mich bedeutet Arbeiten erstmal etwas, was positiv besetzt ist. In der Regel ist das was, was einem gewissen Zweck folgt und deshalb eigentlich auch Spaß macht und sinnvoll ist. Und deshalb kann es da für mich persönlich eigentlich erstmal gar keine Zeitlimitierung so richtig geben. Und auf der anderen Seite funktioniert es aber eigentlich nur, wenn man sich zwischendrin Abwechslung und irgendwie der Regeneration natürlich gibt.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Sarah Schäfer und das ist der Work-Life-Fuck-Up-Podcast. Und heute treffe ich Gregory von Abendroth und ich treffe ihn nicht einfach irgendwo, sondern ich treffe ihn hoch oben im 12. Stock. Und der Ort, der hat ganz viel mit der heutigen Folge zu tun, denn ich wollte unbedingt mit Gregory sprechen, weil er eigentlich Biologie studiert hat und jetzt eben mit seinen MitgründerInnen dezentrale Coworking Spaces aufbaut, sich also sehr damit beschäftigt, wie Menschen in welchen Umgebungen, in welcher Entfernung zu ihrem Wohnort eigentlich arbeiten. Und von der Biologie zum Coworking, das klingt irgendwie so, als hätte es überhaupt nichts miteinander zu tun. Aber für Gregory ist das spannenderweise so eine ganz stimmige Entwicklung und er sieht da so einen roten Faden, er nennt seinen Purpose. Und darüber sprechen wir heute und eben auch darüber, was Orte, an denen wir arbeiten, mit uns machen, was dazu beiträgt, dass wir eben in welchen Umgebungen besser arbeiten können. Und ein Thema, was wir auch eher aufmachen, nicht endgültig abschließen, sondern aufmachen und worin wir uns einig sind, ist, dass wir ja jetzt immer mehr auch in Remote- und hybriden Arbeitsumgebungen arbeiten und dass wir dafür sorgen müssen, dass wir auch da gute Arbeitsumgebungen schaffen, in denen Menschen um Hilfe bitten können, in denen Menschen sich als Teil eines Teams fühlen. Und genau, das ist ein Thema, was uns bestimmt auch im Podcast noch öfter begegnet. Und beim Gegenhören der Folge ist mir so eine Stelle aufgefallen und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil es total oft so ist, dass ich schon während des Gesprächs so an mir selbst zweifle und denke, oh, das hast du jetzt nicht so richtig gesagt und das wolltest du so eigentlich nicht sagen. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich die Frage nochmal anders paraphrasiere, weil ich dann denke, ja, dann kann ich es später rausschneiden. Und so war es auch dieses Mal, dass ich eine Frage gestellt habe in einer Form, wie ich sie eigentlich nicht stellen wollte, die auch nicht so richtig gepasst hat. Und spannenderweise hat Gregory dann genau das nochmal aufgenommen und wollte genau dazu auch nochmal sprechen. Also hat es offensichtlich nicht nur bei mir so einen kleinen Widerstand erzeugt, sondern auch bei ihm. Und ich bin total dankbar dafür, weil es nochmal ein richtig gutes Thema aufgemacht hat, was wir sonst wahrscheinlich nicht besprochen hätten. Also ihr werdet merken an der Stelle, um die es geht. Ich sage dann auch ganz bewusst, eigentlich wollte ich dir da schon anbieten, das rauszuschneiden. Wir haben es jetzt drin gelassen. Und jetzt wünsche ich euch, dass ihr genauso viel Spaß habt wie Gregory und ich bei diesem Gespräch über den Dächern Mannheims. Gregory, wie viele Stunden hast du letzte Woche gearbeitet und wie geht's dir damit?
Letzte Woche habe ich mehr als 40 Stunden gearbeitet und ich bin ein bisschen ambivalent damit.
Warum?
Weil zum einen das, was ich dort gemacht habe, großen Spaß gemacht hat. Und auf der anderen Seite die viele Zeit natürlich, die ich dann für die Arbeit aufgebracht hatte, an anderer Seite gefehlt hatte und sozusagen damit eigentlich nicht die Balance existiert, die ich so gerne hätte, zwischen meinem Leben bei der Arbeit und meinem Leben bei anderen Dingen außerhalb der Arbeit.
Wo wir quasi schon drei Themen angesteuert haben. Das erste ist Arbeit. Ist Arbeit eigentlich Arbeit, wenn sie Spaß macht? Oder muss Arbeit keinen Spaß machen? Das ist immer so ein ganz schönes, eine ganz schöne Frage. Grinst schon vor dich hin. Und das andere ist die Frage nach der Work-Life-Balance. Also ne, du hast keine Balance zwischen der Arbeit und dem Leben, sondern du hast ein Arbeitsleben und ein privates Leben und versuchst dazwischen eine Balance hinzukriegen?
Naja, ich versuche eigentlich eher eine Balance in meinem Leben generell hinzukriegen. Also weil zu deiner ersten Frage, also für mich bedeutet Arbeiten im Endeffekt erstmal etwas, was positiv besetzt ist. Natürlich muss man manchmal mühsame Sachen auch abarbeiten und so, aber in der Regel ist das was, was einem gewissen Zweck folgt und deshalb eigentlich auch Spaß macht und sinnvoll ist. Und deshalb kann es da für mich persönlich eigentlich erstmal gar keine Zeitlimitierung so richtig geben. Und auf der anderen Seite funktioniert es aber eigentlich nur, wenn man sich zwischendrin Abwechslung und wieder Regeneration natürlich gibt. Und außerdem natürlich auch den anderen Anforderungen, die das Leben insgesamt sozusagen an einen stellt, auch gerecht wird. Und das limitiert natürlich die Zeit, die man dafür aufbringen sollte und kann überhaupt.
Bist du da streng mit dir, was Arbeit und was Freizeit ist?
Nicht so sehr. Ich hätte fast gesagt, leider nicht so sehr. Aber ja, es ist ja vielleicht auch etwas, was mich ein bisschen auszeichnet, dass ich eben so auch Spaß an der Arbeit finde. Das ging früher schon während des Studiums eigentlich los. Also ich erinnere mich an eine Situation, da konnte ich ein Praktikum in New York machen und wohnte dann in der Bronx, weil ich nicht mehr Geld hatte, als in der Bronx zu wohnen. und war in einem furchtbar kargen, tristen Zimmer zusammen mit einem Chinesen und ein paar Kakerlaken untergebracht und habe abends dann in meinem Bett, erinnere ich noch genau, habe ich dann den Laptop, einen alten Aldi-Laptop immer aufgeklappt und habe dann aber nicht irgendwie Moorhuhn oder irgendwelche Spiele gespielt, sondern habe da drin Konzepte geschrieben und fand das Ganze, bis ich eingeschlafen bin. Und das war für mich so irgendwie dieses Abends, dann nach dem Praktikum dann noch irgendwelche Sachen zu schreiben, sich neue Sachen auszudenken, aber die eher so Sachen sind, wie man sie jetzt auch in der Arbeit machen würde. Das hat mir schon immer wahnsinnig Spaß gemacht. Und deshalb ist es für mich nicht so negativ besetzt, wenn ich jetzt in meiner Büroarbeit oftmals vielleicht auch Beiratsvorlagen, Konzepte, sonst was schreiben muss, weil das eigentlich für mich eher so die Abendbeschäftigung war. Ja. Aber natürlich ist das heute, relativiert sich es ein bisschen, weil natürlich mit einer Familie zusammen und Freunden und so gibt es auch andere Dinge, die man abends machen kann als Konzepte schreiben.
Das ist wohl wahr. Bis die Kinder alt genug sind, als dass sie auch ihre Konzepte schreiben.
Die fangen schon an langsam. Ja, sehr schön.
Ja. Sag mal, der Gregory, der damals in der Bronx saß, in dem Zimmer, hat der mal gedacht, dass er heute hier in dem 12. Stock sitzt und das tut, was er tut?
Ach so, natürlich nicht. Das hat er nicht gedacht und nicht vorhergesehen. Das hat sich aber trotzdem ganz natürlich entwickelt aus dem Leben, was dann, das war 2001 in der Bronx damals, bis heute eben 2023 so ergeben hatte, auch wenn ich Biologie dann damals studiert hatte und dadurch natürlich entlang dieser ganzen Forschungs- und Technikausrichtung so meine Jobs gemacht habe, habe ich gemerkt in dieser Zeit, dass das, was mich eigentlich auszeichnete, weniger jetzt mein Verständnis über die molekularen Zusammenhänge von irgendwelchen Zellen war, sondern eher eben das Verbinden von Menschen, das Eingehen von Partnerschaften. Das hat mir immer Riesenspaß gemacht. Und dadurch hat sich es eigentlich fast normal angefühlt, dann irgendwann 1000 Satellites zu machen, was ich heute mache, weil das Ziel hinter diesem Unternehmen ist es eigentlich, Menschen eben eine schöne Arbeitsumgebung zu geben und sie weiterzubringen. Und wie kommt man weiter? Durch Verbindung von verschiedenen Menschen miteinander. Und das schaffen wir eben hier bei uns. Und das ist quasi so für mich so ein ganz, ganz tief verankerter Purpose eigentlich. Mhm. Und das habe ich auch mal rausgekriegt, ganz bewusst. Und seitdem dann bewusst diese Reise Richtung 1000 Satellites auch angetreten. Und deshalb fühlt es sich für mich eigentlich total normal an. Aber jede anverwandte Tante von mir wundert sich jedes Mal, wie so ein Biologe im 12. Stock Bürowelten macht.
Ja, warum du jetzt Coworking machst und nicht mehr Biologie. Genau. Ja, weil Junge, du hast doch Biologie. Was hat das jetzt nochmal damit zu tun? Aber auch das ändert sich ja. Also wenn ich mir vorstelle, meine Eltern und meine Großeltern, aber eher meine Eltern, du hast halt einmal eine Ausbildung gemacht und hast das dein ganzes Leben lang gemacht. So ist ja die Arbeitswelt heute gar nicht mehr.
Genau. Ja. Ja.
Das heißt, es gab da einen Ruf, Menschen zu verbinden in Richtung dieses Purpose. Und dann, wie war das? Du warst ja in der Anstellung und dann kam plötzlich die Idee und dann war das so ein, stelle ich mir das vor, wie der Heilige Geist ist in dich. Oder wie war das eher ein Prozess?
Also genau, der Prozess war schon weit bevor wir 1000 Satellites gemacht haben und ich wusste, dass ich das machen würde. Nämlich, als wir bis 2017 in Amerika waren und ich quasi bewusst mit einem Coach zusammen mir mal überlegt hatte, okay, warum mache ich das hier, was ich eigentlich mache? Und da kam dann eben recht klar hinaus, dass das eigentlich der Mehrwert ist, den ich hier auf der Welt bringen kann, Leute miteinander verbinden und diese Partnerschaften verknüpfen und gar nicht so sehr eben die Biologie. Und dann habe ich mir überlegt, als ich wieder zurückkam nach Deutschland in meinem nächsten Job, der auch noch nichts damit zu tun hatte, ich nutze den jetzt, um genau das quasi mal auszuprobieren und habe dann also Workshops organisiert in einer Community aus lauter Produktionsmitarbeitern, die sich auch gewundert haben wahrscheinlich und so. Aber es hat mir furchtbar Spaß gemacht, quasi das für diesen Purpose zu verändern. Und dadurch veränderte sich dieser Job dann immer weiter in diese Richtung. Und da ich zu dem Zeitpunkt selber sozusagen leidender Pendler war und jeden Tag 100 Kilometer gependelt bin, hat sie es eigentlich aufgedrängt irgendwann zu sagen, also warum pendelst du einfach, warum kannst du das nicht irgendwo anders effektiver machen in so einem Coworking-Space ohne zu pendeln, deine Arbeit, die remote ist. Und dann kam erst die Idee auf, das war 2018, dass man daraus vielleicht ein Geschäftsmodell machen könnte. Und ehrlicherweise hatte ich gar nicht selber den Anspruch, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, sondern zur gleichen Zeit, und es ist ja oft im Leben so, kommen verschiedene Zufälle zusammen, hat die BASF in ihrem Gründerzentrum, dem Chemovator quasi, den Mitarbeitern gesagt, was immer ihr für Ideen habt, kommt vorbei und pitcht sie. Und das fand ich eine tolle Herausforderung, gesagt habe, da bin ich dabei und pitche einfach mal. Und so ergab sich dann plötzlich eigentlich auch überraschend für mich, dass daraus sowas wurde wie jetzt eine eigene Firma.
Also Purpose rausfinden habe ich schon mitgenommen. Also verstehen, was dich treibt, wo du hin willst und dann Schritt für Schritt so hinarbeiten und die Gelegenheiten dadurch wahrnehmen, die sich bieten.
Ja, also gerade dieser erste Punkt, also Purpose rausfinden, da sind ja auch viele sagen so, ja, das ist irgendwie so eine Mode und sowas. Aber wenn du den dann rausgefunden hast und damit das, was du eh machst, quasi nochmal anders siehst und plötzlich anfängst zu twisten und so, das, also das war eigentlich das Tollste daran. Das hat so einen Spaß gemacht. Und daraus fingen dann halt andere Sachen sich dann raus zu entwickeln an. Ob das jetzt für jeden zutrifft, keine Ahnung. Aber ich glaube, dieser erste Schritt, der, also wenn ich irgendjemandem irgendwas empfehlen könnte, dann würde ich das, glaube ich, jedem Menschen empfehlen. Bin ja eh gerne missionarisch unterwegs, aber diese beiden Sachen zu kombinieren.
Ja. Den roten Faden finden, ja, ich finde auch, und das, ich habe mich ganz lange gesehnt nach der einen Sache, die ich mache. Tatsächlich ist bei mir aber nicht die eine Sache, also nicht nur die Biologie oder nur, keine Ahnung, Texte schreiben, sondern bei mir ist auch etwas anderes. Und viele Dinge verbinden sich immer wieder entlang dieses roten Fadens. Und das finde ich für mich ganz, ganz schön, immer wieder so einen Punkt zu haben, auf den man zurückkommt. Ja, den Purpose zu haben. Ich hätte es wahrscheinlich nicht Purpose genannt, aber passt ganz gut. Okay, das heißt, du hast gepitcht und dann ging es irgendwie los. Ist dein jetziges Leben, dein jetziges Arbeitsleben, ist es sehr ähnlich zu dem, was du vorher hattest? Oder fühlt es sich anders an?
Also es ist tatsächlich gar nicht so unterschiedlich, wie ich dachte. Und doch ist es natürlich ein bisschen anders. Ich bin nach wie vor übrigens angestellt, auch als Geschäftsführer meiner eigenen Firma, die ja auch nicht nur mir gehört, sondern 11 Gesellschaftern. Aber es hat sich so formal nicht so viel verändert. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass man vielleicht ein bisschen mehr schlaflose Nächte hat, weil man tatsächlich manchmal näher dran ist an sozusagen diesen Hop- oder Top-Entscheidungen. Aber bislang ist es gut gegangen und ich würde sagen, auch von der Arbeitsintensität, dass ich eigentlich schon immer auch im Angestellten-Dasein der BASF, weil es aber eben so mit dem Purpose verbunden war, eigentlich immer eher viel gearbeitet habe und deshalb ist es gar nicht so anders wie vielleicht jetzt hier in dem Umfeld. Und die größte Veränderung, die stattgefunden hatte, die war eigentlich vor der Ausgründung. Also die 2 Jahre im Gründerzentrum, das waren eigentlich die, das war eigentlich die größte Veränderung, weil wir da gelernt haben, anders zu arbeiten als Angestellter vorher.
Inwiefern?
Weil eben das ganze Startup-Gründen selber natürlich mit vielen auch wieder Fachexpertisen zusammenhängt. Nicht? Man muss sich im Thema Finanzierung, wie gewinne ich Investoren, wie kriege ich eine Investor-Story so aufbereitet, dass Menschen die verstehen und sich begeistern können. Das ganze Thema, wie entwickle ich ein neues Produkt, das waren alles Themen, mit denen ich vorher nie zu tun hatte. Also ich meine, ich habe natürlich neue Technologien entwickelt, aber wirklich jetzt ein Produkt, was am Markt dann auch Nutzerbedürfnisse erfüllt, das war eine ganz neue Herangehensweise. Also Design Thinking, da warst du mit dabei.
Stimmt, da haben wir das kennengelernt.
Genau. Das ist bis heute für mich ein ganz markanter Punkt in dieser Entwicklung des Unternehmens gewesen.
Also kurz was sagen, was ihr da gemacht habt oder was die Idee war?
Ja, das war ganz zu Anfang, wo wir eben diese Idee solcher dezentralen Coworking Spaces, heute sagen wir, glaube ich, verständlicher, wir wollen einen Arbeitsplatz schaffen, der nicht länger als 15 Minuten entfernt ist von jedem Mitarbeiter unserer Kunden, wo wir die halt entwickeln wollten und wollten zusehen, dass wir etwas entwickeln, was wirklich den Bedürfnissen dieser Nutzer entspricht und da die Angestellten von den Arbeitgebern, die dann unsere Kunden werden, in seltensten Fällen schon Coworking kannten, mussten wir also für die ein spezielles Coworking-Konzept entwickeln. Und dann hatten wir damals, wir haben Design Thinking, glaube ich, 20 Leute eingeladen, von denen wir so dachten, okay, das ist so ungefähr die Nutzer-Zielgruppe, die wir so haben. Und dann haben wir mit denen 2-3 Tage war es, glaube ich, zusammen gearbeitet mit professionellen Moderatoren und haben dann das ganze Programm von Produktidee, Personas, den ersten Prototypen zusammenarbeitet. Und dieser Prototyp ist tatsächlich einer, den man heute auch noch, ich weiß, ob es dir vorhin vielleicht aufgefallen ist, aber einige dieser Elemente sind hier auch wieder zu finden. Mhm. Und diese Methode, die war mir vorher unbekannt, obwohl ich lange in der Forschung gearbeitet habe, aber wir haben nie Design Thinking gemacht. Also deshalb habe ich in diesen 2 Jahren beim Chemovator viel, viel mehr Veränderungen erlebt. Das hat sich viel mehr als eine Veränderung eigentlich angefühlt, wie dann der formale Schritt der Ausgründung und jetzt eigener Geschäftsführer der GmbH zu sein.
Mhm. Klingt nach Reinwachsen ins Neue.
Mhm. Das haben die geschickt gemacht in dem Gründerzentrum.
Sowas, als ob die das vorhatten. Was mich so sehr beeindruckt hat bei diesen Workshops war, dass es ging ja von Anfang an darum, rauszufinden, was sind denn die Bedürfnisse der NutzerInnen. Und ich war ja mit anderen eben eine Vertreterin meines Bereichs. Ich würde es heute wahrscheinlich selbstständige in Klammer mit Hund nennen. Das war immer der Standing Joke, dass ich gesagt habe, ich brauche keine Kinderbetreuung, ich brauche was, wo ich meinen Hund mitbringen kann.
Ja, genau, du wirst lachen, wir haben ganz viele Hunde momentan im Coworking.
Was, ehrlich?
Ja,
hier? Total.
Ja, also jetzt hier, ja, aber es kommen viele Hunde mit.
Ja,
mit
cool. Unseren Coworkern. Ja, siehst du, in dem einen Coworking Space, in den ich manchmal gehe, in Mannheim, da sind keine erlaubt. Ja. Das ist aber dann manchmal auch ganz schön, weil da gehe ich manchmal tatsächlich hin und wenn ich dann den Ort brauche, an dem ich mich mal einen Tag lang sozusagen einigeln kann und ganz bewusst in eine Richtung denken und raus aus allem, dann mache ich das häufig. Anyway, das, was ich sagen wollte, ist, was wir dort ja gemacht haben, ist uns anzuschauen, welche Nutzertypen gibt es, welche Bedürfnisse haben die und wie, also ne, für euch einmal die Business-Idee, so wem kann ich da was verkaufen, ne, mit welchen Nutzern. Und ich habe mich aber so sehr in diese Sache reingedacht von, was macht eigentlich der Ort, an dem ich arbeite, mit mir persönlich? Und habe da zum ersten Mal drüber nachgedacht, dass es was anderes ist, wenn ich zu Hause an meinem Schreibtisch arbeite oder wenn ich in einem Coworking-Space bin, in dem ich vielleicht die Leute um mich herum nicht besonders gut kenne, oder wenn ich eben in einem Büro bin mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und das sind für mich bis heute so drei Ebenen, die ich da hatte. Ja, aber das ist, glaube ich, auch eure Idee, ne? Dass die Menschen entscheiden können, arbeite ich zu Hause, arbeite ich im Büro meines Arbeitgebers im Zweifel oder eben im Coworking.
Ja, genau, das ist sozusagen der Kern der Idee. Darunterrum, und das war für mich auch ein Learning, entwickeln sich dann lauter neue Produkte auch und so. Und dann gibt es dann also viele Variationen und Einstiegsmöglichkeiten, das zu nutzen von Veranstaltungsformaten und was auch immer. Aber im Endeffekt ist das dann, genau, darauf soll es hinauslaufen.
Ich habe vorne ihr habt im Glückstein-Quartier in Mannheim den Coworking Space gerade erst eingeweiht, diese Woche oder letzte Woche. Und da gab es ein Quiz und da bin ich vorhin vorbeigelaufen und da stand wohl sowas wie, welche Aussage ist falsch, und dann waren da drei Aussagen und die erste Aussage, die nicht falsch war, ist, Coworking wirkt sich positiv auf die Work-Life-Balance aus. Das ist also ein Fakt. Das war die richtige Antwort sozusagen. Ja. Und inwiefern ist das so? Was würdest du sagen?
Ja, also das ist definitiv so. Zumindest hat es das Potenzial, das zu tun. Ich muss gestehen, ich habe in diesen 4 Jahren, in denen wir das jetzt machen, leider auch den einen oder anderen Coworker gesehen, der sehr viel und zu viel gearbeitet hat. Aber rein theoretisch schaffen wir da natürlich Arbeitsumgebungen, in denen man darauf achten kann und man eben auch nicht alleine ist und man sich auch gegenseitig dran erinnern kann, wo es eine Community-Managerin gibt, die auch dazu anregen kann, Pausen zu machen, mal zu überdenken, muss ich jetzt wirklich noch ein Stündchen länger arbeiten oder kann ich nicht jetzt schon nach Hause gehen und so. Also da gibt es schon viele Einflussmöglichkeiten für ein gesundes Leben, sagen wir mal, zu nudgen.
Also zu nudgen, ein schönes Wort.
Ja. Ohne, weil die Leute sind ja alle eigenständig, können auch selber entscheiden, was gut und schlecht für sie ist. Also ohne da zu bevormunden oder so. Ja. Aber ich denke, das geht leichter definitiv als im Homeoffice. Also im Homeoffice sind viele, glaube ich, alleine und dadurch etwas entgrenzt wiederum und können sich wahrscheinlich mehr ausbrennen, als das vielleicht in einem Coworking Space geht oder im Büro, wo halt andere Leute auch noch quasi Rückmeldung geben.
Zum Vergleich zum Homeoffice gehe ich sofort mit. Wenn Menschen sagen, ja, im Homeoffice arbeiten die Leute doch nicht, bei mir genau umgekehrt, da arbeite ich irgendwie so an einem Stück. Wenn ich im Büro bin, merke ich, habe ich mir den Austausch auch mit KollegInnen irgendwo an der Kaffeemaschine oder so. Und ich frage mich gerade, was der Unterschied ist, ob eine Community-Managerin, die nicht für dasselbe Unternehmen arbeitet wie du, die vielleicht auch keine Führungsverantwortung hat oder so, oder die nichts dem Chef sagen kann, ob das einen Unterschied macht. Ob die mir sagt, hey, mach doch mal Pause, du arbeitest zu viel. Oder ob das jemand ist, der wirklich in derselben Firma arbeitet. Das muss ich, glaube ich, nochmal durchdenken. Hast du eine These?
Also das ist leider noch ein bisschen eine theoretische Diskussion. Also in meinem Kopf schwebt mir vor, dass das tatsächlich, wenn du das geschickt machst und so, Einfluss haben kann, aber auf wirklich positive Art. Also sei es, dass du eben der Person mal ein Wasser auf den Tisch stellst oder sie vielleicht morgens, wenn sie kommt, fragst, wie sieht's aus? Ist okay für dich, wenn ich dich mal nach 2 Stunden so dran erinnern, eine Pause zu machen und sich das Einverständnis holt und das dann tatsächlich auch macht. Und allein durch solche kleinen Gesten Aufmerksamkeit einfach auf das Thema bringt, ohne jetzt intrusive zu werden und die Person zu bevormunden oder so. Das kann, glaube ich, gut funktionieren. Also das erlebe ich an mir selber zumindest schon und ich erlebe es auch selber, wenn ich im Space bin und Leute mal anspreche, die machen da auch mit, eine Pause. Also das geht schon, auch wenn man nicht von der gleichen Firma ist.
Und als Community Managerin ist das ja auch quasi dein Job, die Community anzugucken. Also ich meine, es ist nicht nur der Job zu gucken, dass Menschen Pause machen, aber ja, spannend. In meinem Kopf geht gerade der Gedanke los, wie wir das auch in Teams schaffen können.
In Teams von Büro, also
wenn du im normalen Büro bist. Ja, genau. Ja, ja. Vielleicht genau. So rotierend. Rotierende Community Managerin.
Ja, genau. Aber so cool, dass du das ansprichst. Also, weil das war tatsächlich eine meiner ersten, sagen wir mal, privaten Hypothesen. Das hat es nie in die wirklichen Hypothesen der.
Ach komm, ihr macht hier nur Experimente, oder?
Genau. Das Unternehmensgesellschaft. Aber also aus den 13 Jahren BASF kommt und dann erlebend in der Coworking-Szene gab es ja schon, wie Community Manager sind, was deren Aufgabe ist. So war auch einer meiner ersten Gedanken. Das wäre eigentlich saucool. Wahrscheinlich wird es irgendwann dazu führen, dass es in Unternehmen nicht nur die Gruppenleiterin oder den Abteilungsleiter oder whatever gibt, sondern es wird wahrscheinlich jemanden geben, der Community Manager ist, der vielleicht Feel Good Manager oder was auch immer. Aber dessen Aufgabe im Wesentlichen eigentlich ist, dafür zu sorgen, dass sich alle wohlfühlen und so die Bottlenecks zu entfernen, die Menschen haben.
Fände ich gut. Würde ich machen, den Job.
Ja, ja, ich auch. Also, es ist mein Lieblingsjob. Ehrlich gesagt, wenn ich nicht Geschäftsführer wäre, würde ich Community Manager sein.
Und in welchen Satelliten?
Wahrscheinlich in Neustadt, weil da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren.
Ja, das stimmt wohl.
Ja. Mhm. Aber da ist schon Janine und die macht das sehr viel besser.
Okay, ihr habt jetzt wie viele Spaces gerade?
Aktuell haben wir 6. Wir haben einen 7. Space, den wir bis vor kurzem noch hatten in Wachenheim am Weingut. Mhm. Den haben wir wieder dicht gemacht oder übergeben ihn jetzt an jemand anders, der ihn besser nutzen kann als wir.
Ja.
Das hat aber also Hintergründe einfach, dass es zum Geschäft nicht so passt. Es war ein wunderschöner, aber sehr alter.
Hat auch eher wie ein Pop-Up-Coworking-Space gewirkt, muss ja. Ich sagen. Aber war ganz cool, fand ich.
Genau, nicht? Aber der war tatsächlich für unsere Zielgruppe, glaube ich, zu schwer zu nutzen und für uns selber auch nicht in die Richtung zu entwickeln, dass wir ihn dann mit allen möglichen Produkten, die wir eben in den Coworking-Spaces haben, auch nutzen konnten. Mhm. So dass wir dann gesagt haben, okay, dann ist es vielleicht für andere besser zu nutzen und so wie es aussieht, können wir es auch wem anders übergeben, dann ist es also gar nicht verloren. Und genau, und wir bauen aber jetzt weiter auf, weil wir nach München gehen. Das heißt, da haben wir jetzt 4 Standorte, die wir aus dem Nichts quasi heraus aufbauen und haben jetzt gerade erlebt mit dem letzten hier im Glückstein, wo wir sitzen, dass es so viel schneller gehen kann, als man selber planen kann, dass man an einen neuen Standort kommt. Weil die Firmen tatsächlich, aber das ist jetzt wirklich ein Zeichen der Zeit aktuell, eben selber ihre Büros gar nicht so intensiv mehr nutzen wie vor Corona. Und eigentlich an jede zweite oder wenn nicht sogar jede Firmentür, wo wir klopfen und sagen, hier habt ihr nicht leere Bürofläche, sollen wir die nicht für euch managen, gibt es eigentlich eine positive Antwort, dass die solche haben und dass die das gut finden. Und das heißt, wenn du sowas findest, dann kannst du innerhalb von kürzester Zeit wieder einen neuen Standort machen. Das heißt, das Wachstum könnte jetzt relativ schnell gehen.
Das erlebt ihr schon, ne? Das ist, ja. Also ihr habt ja vor Corona mit der Idee gestartet und auch die ersten Spaces waren ja vor Corona offen, ne?
Oder? Genau. Die Idee ging vor, ja, wir haben dann in Corona, ehrlich gesagt, eröffnet. Also vielleicht haben wir unseren Neustadt Piloten.
Denn
wir
haben, der Pilot war, glaube ich,
vor. Genau, wir haben einen Pilot im Lernzentrum der BASF gemacht.
Stimmt.
Wo wir noch selber tapeziert haben, die Wände und so. Und den haben wir vor Corona tatsächlich eröffnet. Ja. Das war so im Herbst. Und dann kam im Januar, Februar, danach kam dann 2020 war es, glaube ich, genau. 2020, ja. Ging dann Corona los. Und wir hatten einen Piloten und hatten aber schon Mietverträge unterzeichnet und so. Also die Reise war schon definiert. Mhm.
Ja, und ich glaube, also ich erlebe das so, dass sich das Schauen auf Homeoffice und wie arbeite ich von zu Hause und muss ich immer im Büro sein, schon durch Corona verändert hat.
Jawohl.
Und das ist ja wahrscheinlich auch, was ihr merkt, ne?
Total,
dass man eher auch bedarfsbezogen einen Raum nutzt.
Ja, genau. Also es hat sich grundlegend verändert. Und sagen wir mal so, erstmal aus unserer Sicht für uns ganz vorteilhaft, weil viel mehr Leute wissen, wie man auch anders aus als zu Hause, als im Büro, Entschuldigung, arbeitet. Nämlich zu Hause. Und dann, wenn man das kann, technisch kannst du es halt auch im Coworking Space machen. Ich glaube aber sogar so stark verändert, dass wir auch wieder gut beraten sind, demnächst wieder so ein Design Thinking Workshop zu machen.
Mhm. Naja, sag Bescheid, ist kein Problem. Ich werde jetzt andere Nutzervertreterin sein, aber ich komme wieder. Ja, schön. Ja. Okay, was ist, hast du da eine These, wohin sich es entwickeln wird?
Du meinst, welche Bedürfnisse die Menschen in den dritten Arbeitsorten dann brauchen? Ja, habe ich. Also abgesehen davon, dass es schöne Orte sind, an denen die Arbeit einem leicht von der Hand quasi geht und man vielleicht auch in Balance dann eben sein Leben gestalten kann, können wir natürlich maßgeblich dazu beitragen in vielerlei Hinsicht, indem wir nämlich sehr viel serviceorientierte Möglichkeiten durch Mitgliedschaft in diesen Spaces zur Verfügung stellen, die nicht nur das Arbeitsleben, sondern generell vielleicht das Leben der Leute leichter machen. Also die Ideen gehen wirklich in Richtung, was jetzt ein Trend ist, es gibt immer mehr Plattformen, die man nutzen kann, um sich zu beraten zum Beispiel, nicht? Also Open Up für psychologische Beratung. Hier Isabel, meine Frau macht ja quasi mit Voyo, das ist so eine Erziehungsplattform, wo du dir quasi Erziehungsberatung ziehen kannst, bis hin zu Rechtsberatung und so. Und wenn du die quasi über uns, eine Mitgliedschaft bei uns quasi mitbekommst automatisch und nutzen kannst, bis hin zu der Idee, dass wir gesagt haben, warum wollen wir nicht unser Reinigungspersonal, wenn das tagsüber nicht bei uns reinigen kann, weil die Leute arbeiten, tagsüber zu den Leuten nach Hause schicken, also solche Services, das wird, glaube ich, kommen und da sind wir noch ganz am Anfang. Und damit kann man, glaube ich, also könnte man den Wert quasi, der Mitgliedschaft bei uns und die Einfachheit im Arbeitsleben, wir haben ein Projekt, das nennt sich Leichtigkeit für Nutzer, das eben erhöhen.
Schöner Projektname. Das war ja auch von Anfang an, hatten wir so, also wir haben Ideen gesponnen einfach, ne? Mit dem Pakete annehmen, erinnere ich mich noch, so Sachen. Ja. Also von bis, ja, stimmt, aber ich musste gerade an die, wenn du so an Google und so denkst, die haben das ja auch in ihren Arbeits, also manchmal siehst du das irgendwie, keine Ahnung, bei YouTube und so habe ich es mal gesehen. Die Leute fahren da wirklich morgens hin und dann gibt es dort erstmal in dem Google-Restaurant das Frühstück und dann gehen sie dort ins Gym und so. Natürlich mit der Idee, dass du mehr Arbeit und Leben vermischst und mehr dort bist. Ich meine, das ist natürlich auch im Sinne des Arbeitgebers. Und hier ist natürlich nochmal mit einem anderen Aspekt drin, ne?
Ja, ja. Es ist tatsächlich auch ein Trend, nicht? Also gerade jetzt ist nach Corona diese Verbindung von Arbeit und Gym zum Beispiel aus. Also dass sie wirklich im Büro eigene Flächen hast, wo man dann eben Kräftetraining oder sonst was machen kann. Aber es ist auch komplex, das zu organisieren. Also wir haben das auch viel pilotiert und so und es ist immer auch furchtbar aufwendig, dann irgendwelche Trainer zu finden und alle möglichen Sachen da anzubieten. Weil wir natürlich auch in Umgebungen unterwegs sind, wo eben die Besiedlung nicht so dicht ist wie in Berlin-Mitte oder sowas. Das heißt, da ist man wahrscheinlich eher mit diesen Plattformen und solchen Dingen schneller dran.
Die digitalen Dinge.
Ja, 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 auch ein paar physische Dinge und so, aber das braucht alles noch ein bisschen Zeit. Aber da, glaube ich, in die Richtung wird es gehen. Also noch mehr Service anbieten, damit das Arbeiten wirklich erleichtert wird über die Nutzung jetzt von sowas wie uns.
Du hast jetzt gerade gesagt, München ist jetzt die nächste Expansion sozusagen. Das ist jetzt ja ein Ticken weg von hier. Und dann habt ihr ja also dezentrales Coworking. Das heißt, ihr habt Mitarbeitende in vielen Standorten. Wie macht ihr das als Team? Also wenn man so arbeiten und leben koordinieren will und gut zusammenarbeiten will?
Ja, das ist in der Tat eine spannende Frage, weil wir da auch unsere Erfahrungen sammeln, während wir so wachsen. Jetzt sind wir etwas über 30 Mitarbeiterinnen und erleben, dass es nicht mehr so ist wie im Startup, wo irgendwie eine Handvoll oder zwei Handvoll Leute alles wissen, was überall passiert, sondern eben jetzt passieren die Dinge eigenständiger. Und da in der sozusagen trotzdem sich als ein Team zu begreifen, versuchen wir mit einer wesentlichen Methode eigentlich hinzubekommen, indem wir nämlich dreimal die Woche morgens früh ein halbstündiges Dailies haben, wo jeder dazu kommen kann, wenn er will, wenn er Zeit hat. Und bislang, würde ich sagen, sind zwei Drittel der Leute eigentlich immer da. Das ist relativ voll. Und das haben wir uns auch aus Corona quasi rübergerettet. Und da machen wir eigentlich was ganz Triviales. Wir stellen uns eine mehr oder weniger persönliche Frage, entweder aus so einer Kartenbox oder irgendjemand hat eine Frage. Und dann schicken wir uns alle wieder in Breakout-Räume, nicht mehr als zwei, drei Leute drin, damit es vertraut und irgendwie angenehm bleibt zu reden. Und dann lernt man sich kennen darüber. Und das dauert nur 10 Minuten, aber man hat quasi wieder ein, zwei Informationen über andere Kolleginnen, ob sie nun in München sitzen oder in einem der dezentralen Standorte, da gelernt. Und dadurch, denke ich, schaffen wir eine gewisse Vertrauensbasis, eine Nähe und eben an sich kennen, obwohl man nicht physisch zusammen ist. Und dann kommen wir nach den 10 Minuten wieder zusammen und dann wird noch ein bisschen darüber geredet, wenn irgendwas besonders berichtenswert war und dann gibt es noch so ein Prozedere, wie es wieder rausgeht. Also das ist, glaube ich, ein wesentlicher Baustein, wie wir dieses Team, was weit voneinander entfernt ist, trotzdem irgendwie persönlich zusammenhalten können. Ja.
Du hast von deinem Purpose gesprochen. Du hast, glaube ich, 3 MitgründerInnen, ne? Und ihr seid, also ich kenne Caro und Markus. Haben die alle denselben Purpose wie du?
Nein, bestimmt nicht.
Und wie wichtig ist das, dass alle Teammitglieder einen Purpose haben oder denselben, dass man in eine Richtung arbeitet?
Na gut, also da muss man unterschiedliche sozusagen
Purpose-Definition.
Nee, nicht Definition, sondern Purpose auch unterscheiden. Also wahrnehmen. Auf der einen Seite gibt es natürlich für uns als Unternehmen, haben wir uns einen Purpose quasi ausgedacht, der uns motiviert, jeden Morgen wieder für das Unternehmen das zu machen, was wir machen. Und der auch immer wieder mal angepasst wird und auch manchmal umstritten ist. Und dann wird auch viel diskutiert, ist das überhaupt ein Purpose oder nicht. Aber sei es drum, da gibt es zumindest sozusagen so eine Kernbotschaft, für die wir alle meinen, aufstehen zu wollen. Und dann hat jeder persönlich ja seinen Purpose, so wie ich es vorhin beschrieben hatte auch, der unter Umständen dazu führen kann, dass man sich eben seinen Beitrag zu dieser Arbeit nochmal ordentlich versüßt, weil man genau das machen kann, was einem selber entspricht und alles, was einem nicht so entspricht, vielleicht versucht in die Richtung zu drehen, dass es irgendwie dann dadurch noch mehr Spaß macht. Und die sind natürlich unterschiedlich. Also wie mein Purpose eben mit diesem Verbinden, ganz konkret hatte ich das damals so rausgearbeitet, ich wollte mit 50 Jahren ein Epizentrum für Kommunikation oder für Konversation, muss man eher sagen, gründen. Also einen Ort, an dem quasi sozusagen in Wellen, Schockwellen in die ganze Gesellschaft quasi diese Verbundenheit mit Menschen irgendwie ausstrahlt. Keine Ahnung, Seminarzentrum oder was auch immer. Und so, also ich glaube, den Purpose hat keiner von den anderen so sehr. Und die haben aber ihre eigenen Gründe, warum sie hier auf dieser Welt das machen, was sie wollen. Und das lässt sich halt vereinen mit dem Purpose unserer Firma. Mhm. Ja.
Spannend. Mhm. Ja, gemeinsames Ziel und gemeinsamer Purpose ist vielleicht ein Unterschied. Also, du kannst ihr alle arbeitet. Oder eure aller Arbeit zahlt auf das Unternehmensziel ein und ihr alle habt euren individuellen Purpose. Ja, das finde ich spannend. Das heißt, ihr habt diesen Grund, wofür ihr morgens aufsteht. Das ist interessant. Und du hast gerade was gesagt, was ich spannend finde, mit diesen Schockwellen, die sich ausbreiten. Eine Frage, die ich mir in dem Podcast auch immer wieder stelle, ist, ich gucke so verschiedene Ebenen an. Also einmal das, was man persönlich für sich selbst tun kann. Also Pause machen, so, um sich für sich selbst sorgen und sich selbst eine gute Work-Life-Balance geben. Und dann sehe ich ganz oft so eine Organisationsebene, um da zu gucken, wie gehe ich mit Mitarbeitenden um, was stellt eine Organisation, was stellen Räume für Möglichkeiten zur Verfügung, dass es Menschen, die arbeiten, gut gehen kann. Und dann habe ich so dieses Thema Arbeitswelt oder Gesellschaft oder Welt. Also wie muss ich die Idee von Arbeit, wie muss ich das, was wir im Subtext oder mitgebracht von Arbeit verlangen oder in einer kapitalistischen Gesellschaft. Wie muss sich diese Gesellschaft verändern, damit wir alle besser arbeiten können? Und jetzt hast du gerade gesagt, ne, deine Schockwellen. Also du fängst im Kleinen an und dann breitet sich das so aus. Das finde ich ganz schön.
Ja. Genau. Also in dem Falle war es wirklich sehr spezifisch. Ich habe mir das auch nicht so sehr selber ausgedacht. Ich habe mir das abgeguckt. Ein Vorbild, das seinerzeit in Santiago de Chile existierte. Ein wunderschönes eigentlich Seminarzentrum, wo wirklich die Menschen aus ganz Südamerika hinkommen sollten, um dann eben sich in der guten Konversation miteinander zu üben und dabei auf Ideen zu kommen, die dann sich wieder raustragen in die Gesellschaft. Das wäre sozusagen das ultimative Ziel, was ich mir auch mal gesetzt hatte. Also seit kurzem habe ich es nicht mehr als mein Ziel, aber das hat mich bis hierhin ganz schön weit getragen, diese Idee einfach. Aber das entwickelt sich eben auch alles weiter. Und was weiß man schon vor 5 Jahren, was dann in 5 Jahren noch der Purpose ist und ob es dann nicht noch einen sinnvolleren gibt.
Ja. Ja, mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Weil die Idee ist schon sehr, also 1000 Satellites. Tatsächlich 1000 Satelliten zu bauen?
Ja, genau. Also das war natürlich eher getrieben, weil wir in dem Gründerzentrum, wo alle anderen eben irgendwelche Softwareplattformen gegründet haben, die skalierbar sein müssen, wir natürlich zum Ausdruck bringen müssen, dass wir mit physischen Arbeitsräumen auch skalierbar sein wollen. Und deshalb haben wir gesagt, nicht nur einen Satelliten, sondern 1000. Und dem streben wir eifrig nach. Wir sind jetzt eben, wie gesagt, bei 6. Also das ist noch ein langer Weg. Aber du hast vollkommen recht. Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Deshalb ist es jetzt eigentlich auch nicht mehr, also ich suche gerade sozusagen nach meinem nächsten Purpose eigentlich, weil ich das Gefühl habe, dass eigentlich 1000 Satellites das schon bieten kann. Also dass diese Idee, dass das ein Zentrum, was irgendwo schön an irgendeinem See liegen muss oder so, ist, das ist, glaube ich, gar nicht mehr so zeitgemäß. Die Idee, dass das dezentralisiert ist und dass du eigentlich an vielen verschiedenen kleinen Orten dich so aufladen kannst, dass du dann was raus in die Welt trägst, das ist eigentlich viel, viel klüger. Und das ist mir aber erst sozusagen danach aufgefallen, als wir 1000 Satellites gegründet haben, dass das eigentlich kann das schon das Epizentrum sein. Insofern ist es Zeit, dann da die nächste Entwicklungsstufe sich vorzunehmen.
Ja, und auch eure Community-Managerin oder der Manager, die morgens das fragt, ist es okay, wenn ich dich heute mal zwischendurch an die Pause erinnere? dann nimmt der Mitarbeitende das vielleicht ins eigene Team mit und hat dort einen Blick und fragt dort nach. Und so machen wir letztlich ja Menschen einfach resilienter, damit sie dann im besten Fall die Arbeitswelt verändern. Mhm. So, also wir können, wenn wir alle einmal umkippen und alles nicht mehr schaffen, was wir erreichen wollen, ist ja auch keinem damit getan. Ne?
Nee, genau, ist keinem geholfen damit. Und das ist auch noch der andere Aspekt, den ich meinte. Also natürlich kannst du in der Arbeitswelt selber ganz viel mit formen, weil die Leute halt mit dir arbeiten und du das irgendwie natürlich ein bisschen mit beeinflussen kannst. Aber nochmal, auch ohne jetzt da missionarisch zu werden, sondern einfach nur im Sinne von, ich biete Anregungen. So. Und das kann man natürlich in viele Richtungen auch spielen. Also zum Beispiel ist ein Thema, was mich persönlich schon lange rumtreibt und was auch jetzt natürlich aktuell in diesem Jahrzehnt für alle wichtig ist, das ganze Thema, eben wie lebe ich so, dass die zukünftigen Generationen auch noch so leben können. Also unter dem langweiligen Wort Nachhaltigkeit zusammengefasst. Was wir hier machen, bietet eigentlich eine perfekte Plattform. Wieder, um zu nudgen, wie vorhin schon erwähnt, nicht? Also eben Gelegenheiten schaffen, nicht um den Leuten zu sagen, das dürft ihr nicht machen oder sie zu belohnen, etwas zu machen, sondern einfach nur die Gelegenheit geben. Ah, hier ist plötzlich was, das hatte ich ja eigentlich selber schon immer vor und jetzt plötzlich wird es mir leichter gemacht, weil ich vielleicht die Möglichkeit sehe bei 1000 Satellites, wie wer anders das macht oder weil es da einfach quasi liegt und ich es mir nehmen kann und machen kann oder so. Also in diese Richtung, glaube ich, da ist noch super viel Potenzial. Also da, ich sage mal, mein nächstes Startup, was ich gründe, wird ein Nudging-Startup. Mal
gucken. Das sogenannte Nudging-Startup. Ja, und genau das, also ich glaube, dass die Nachhaltigkeitskommunikation einfach so wahnsinnig oft verbunden ist mit Verzicht und es muss schwer sein und so. Und hier ist ja das Gegenteil der Fall. Also wenn ich mich entscheide, eben nicht aus Neustadt bis nach, sagen wir, Ludwigshafen oder noch weiter zu fahren, sondern zu sagen, ich gehe irgendwo in einen Coworking-Space, der ist näher, da komme ich vielleicht mit dem Rad hin. Mhm. Und da ist es halt nochmal so viel cooler als vielleicht in meinem Homeoffice. Und da kann ich richtig gut arbeiten. Ist eigentlich fast eine Belohnung dafür, diesen Pendelweg nicht zu machen. So, und dann merkst du plötzlich, wie man dort, wenn man Ressourcen teilt, sich einfach vielleicht auch was Besseres, Größeres, Schöneres teilen kann. Mhm. Den Stehschreibtisch, stimmt, den ich vielleicht zu Hause nicht habe.
Sei cool, halt dass du das, cool, dass du das sagst.
Chancenkommunikation.
Ja, total. Weil, also, irgendwie, ich hatte in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass wir schon viel auch wieder an, wir müssen effizienter werden, wir müssen doch verzichten und so arbeiten, wenn wir um Nachhaltigkeit reden, und selbst bei uns auch. Also weil auch so der Eindruck irgendwie steht mit dem Klimawandel und so, also es muss ja auch irgendwie weniger werden, was wir an CO2 ausstoßen. Wie soll es denn gehen, wenn nicht über Verzicht? Aber dass der Verzicht eigentlich hier in dem Fall auf dem Pendelweg, der vielleicht lästig sein kann, zu verzichten, ja eigentlich ein Gewinn ist eigentlich super, das so positiv auch zu sehen.
Als Chance tatsächlich zu begreifen und auch das, was wir tun, nicht als Bürde zu begreifen oder als etwas, was wir halt tun müssen, damit halt in drei Gottes Namen diese Welt auch nochmal für unsere Kinder irgendwie funktioniert, sondern es als Chance zu begreifen, die wir echt haben. Und es gibt, du hast gerade CO2 gesagt, es gibt jetzt auch nicht mehr, also die Idee weg vom CO2-Fußabdruck hin zum Handabdruck zu kommen, wirklich mit dieser aktiven Kommunikation und dem, was ich schaffen kann, was ich bewirken kann. Und das finde ich immer ganz einfach auch positiv und motivierend, das so mitzunehmen.
Total.
Und macht Spaß, weil es eine Bewegung plötzlich formt.
Ja, das ist vollkommen recht. Das ist im Grunde genommen wie in der ganzen Konfliktlehre oder so, nicht aus dem Opfer, der Opferrolle rauskommen in die Schaffens-Creator-Rolle.
Ja, genau, auf Augenhöhe, genau. Ja, sehr spannend. Ja. In einer anderen Folge dieses Podcasts habe ich mir sagen lassen, dass InvestorInnen für Startups als einer der größten Red Flags identifizieren, wenn es ein alleiniger Gründer ist. So, ne, das war der ja zu mehreren. Also gut gemacht offensichtlich. Wie ist das bei euch? Wie teilt ihr euch denn also Arbeit auf mehrere Schultern auf?
Das fragen wir uns auch jeden Tag. Das Neue. Bisher hat es ja noch geklappt. Nein. Also wir haben tatsächlich ein bisschen an methodischem Background dazu, dass wir auch anwenden. Also wir sind ja drei sehr unterschiedliche Gründer, Caro, Markus und ich. Und das war auch damals, als wir gepitcht haben, einer der wesentlichen Gründe, dass uns zurückgespielt wurde. Eure Idee, keine Ahnung, aber ihr seid ein cooles Team, egal was ihr macht, macht es. Cool. Das war sozusagen der erste Einstieg und dann irgendwann hat die Idee auch überzeugt. Aber und da haben wir gesagt, okay, das müssen wir uns erhalten. Und erinnere ich auch noch, dass Markus da ganz treibend war und am Anfang uns gleich lauter Kalendereinladungen reingesetzt hat mit Feedback-Walks und ich weiß nicht was. und dann alle 2-3 Monate mit irgendeinem Coach, das war, glaube ich, eher Kau, dieser Einfluss genommen, mit einem Coach zusammengesessen und wirklich nochmal analysiert, wie wir zusammenarbeiten. Also, und das haben wir uns dann beibehalten. Wir haben wirklich regelmäßig Sessions mit befreundeten oder mit auch nicht bekannten Coaches zusammen gemacht, um immer wieder mal zu spiegeln und zu gucken, wo wir gerade stehen. Und das hat uns total geholfen, uns noch besser kennenzulernen und immer wieder neu auszurichten, wie wir zusammen weiterlaufen. Ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir heute nicht mehr hier zu dritt, sondern hätten wir uns zwischendrin wahrscheinlich doch zerbröselt oder so, weil das einfach so eine intensive Zeit ist, wo man natürlich immer wieder auf Missverständnisse auch stoßen kann und man dann eben, weil es so intensiv ist, gar nicht in der Lage ist, das dann irgendwie so sachlich vielleicht zu verarbeiten. Und man sich dann in irgendwelche Dinge reinsteigert oder sonst wie und eben auch nicht mehr klar und gut für die Firma dann agieren kann. Und das haben wir dadurch geschafft. Also insofern würde ich gerne jedem empfehlen, der gründet, das unbedingt zu machen. Und auch gegen den Widerstand von wahrscheinlich, selbst in dem Gründerzentrum habe ich auch erlebt, dass da so eine gewisse, müsst ihr euch jetzt schon wieder im Coach treffen und so war. Mhm. Und es trotzdem zu machen, weil das so wichtig ist.
Wenn Teams so unterschiedlich sind, also ne, geteiltes Ziel, super, ein einheitliches Ziel, was ihr habt und trotzdem ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Was ich oft erlebe, ist, dass dann ganz viel, ich nenne es mal positiv, Energie in der Zusammenarbeit ist, durchaus auch viele Emotionen und dass da durchaus Reibungen und also viele Dinge einfach passieren und dass dann umso wichtiger ist, dass diese Energie ja auch treiben kann. Mhm. Und dass dann aber umso wichtiger ist, wie du sagst, diesen Schritt zurückzumachen und dann eher analytisch und mit einem Stück Abstand zu betrachten, eher neugierig zu betrachten. Okay, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ja. So, das ist, glaube ich, das gilt genauso für die eigene Persönlichkeit wie für jede Partnerschaft, jede romantische Beziehung, genauso für Gründer.
Ja, man muss regelmäßig aneinander arbeiten, um das, wie sich jeder Mensch auch weiterentwickelt. Also ich würde sagen, Caro und Markus und ich sicherlich auch waren ganz andere Menschen vor 4 Jahren, als wir es jetzt sind. Und wir mussten in dieser Zeit uns miteinander weiterentwickeln und in der Partnerschaft ist das eh so. Genau, hast du vollkommen recht. Und die wenigsten schaffen das, glaube ich, alleine. Und deshalb ist es gut und auch total legitim, sich da immer mal wieder jemanden zu holen, der einem die Perspektive ändern lässt, der ein bisschen durchführt. Mhm. Und dann am Ende, finde ich, macht es aber auch so einen Spaß. Also ich meine, ich kann mich eigentlich an kein Team erinnern, mit dem ich so lange, jetzt auch schon 4 Jahre, so intensiv immer mit den 3 gleichen zusammengearbeitet habe. Und jeden Morgen, wenn ich das Glück habe, mal Caro oder Max persönlich zu sehen, freue ich mich, wie ein Ichi zu sehen. Also wo ist mir das vorher mal, also bei allen anderen Jobs hatte ich so nach 3-4 Jahren das Gefühl, es ist auch mal gut, wieder ein neues Team zu erleben und so.
Ja, ist ja auch ein Menschen. Selbst ausgesuchtes Team, ne? Ist ja auch gut.
Ja, aber was weißt du schon am Anfang, ob du
selbst ausgesucht
hast, hast du ja auch gar nicht in deiner Hand.
Sonst wärst du auf den Team reingewürfelt, ne? Aber jetzt reden wir mal nicht für Caro und Markus, die frage ich vielleicht selber nochmal, aber was hat sich denn bei dir in den letzten 4 Jahren, weil du sagst, du hast dich verändert, ihr habt euch verändert, was würdest du sagen, was sind die größten Unterschiede?
Für mich jetzt selber, was sich da verändert hat?
Wie du dich verändert hast, ja.
Also ich würde sagen, das ist eine gute Frage. Ich habe das also selbstverständlich gesehen, dass man sich verändert hat in der Zeit. Aber wenn ich das ganz konkret benennen sollte, ich glaube, dass ich reflektierter geworden bin, eben im darauf gucken, wahrscheinlich durch diese vielen Hilfestellungen und das eben Hinzuziehen von auch dritten und neutralen Perspektiven in der Art und Weise, wie ich meine Dinge mache. Und dadurch vielleicht auch ein bisschen ruhiger und irgendwie überlegter geworden bin in dem, was ich mache. Das ist wahrscheinlich, ja. Und dann habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Also es kommt mir irgendwie so vor, früher wollte ich immer unbedingt so ein MBA oder sowas machen. Und ich erinnere mich noch, wie ich meinen Biologen vorne.
Gründen ist wirklich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis her die beste Ausbildung, oder?
Kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Gehalt mit deinen Investoren verhandelst, aber es kann sein.
Ja. Naja, ich sag's mal so, ich hab mal ein Startup in 2 Jahren an die Wand gefahren. Ich finde, dass der Preis-Leistung hat sich damals gelohnt. Ich bis heute.
Ja, total. Also bin ich auch bei dir. Also das ist wirklich wahrscheinlich sogar noch, ich habe ja kein MBA gemacht, insofern weiß ich es nicht. Aber ich glaube, es ist schon besser und auch so, also es ist so vielfältig. Also was da alles zu lernen gibt, das ist der Hammer. Und das macht schon Spaß. Alleine das jetzt zu wissen und so ist cool. Und das färbt sich schon auch ab. Also das ist jetzt vielleicht sehr persönlich, aber ich finde, selbst wenn man im Freundschaftskreis, also mit Freunden oder auch Familie zusammenkommt, fühle ich mich heute anders als vor 4 Jahren, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das, was ich da jetzt gelernt habe, das ist auch so nah an dem Umsetzbaren dran, viel näher als meine akademische Biowissenschaft, die ich vielleicht hatte oder so. Und das fühlt sich irgendwie toll an. Und dann, da kann ich auch ganz anders mit Menschen reden und an die rantreten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das Interesse fast größer ist als an mit so einer Sache, die ich jetzt mache, als vielleicht früher an so akademisch
abgehoben. Das ist greifbar, ne?
Ja. Mhm. Wobei mich viele Freunde immer noch fragen, wie es den Grünalgen geht. Und die habe ich in der Doktorarbeit vor ungefähr 17 Jahren überarbeitet. Den Grünalgen.
Den Grünalgen.
Das haben sie sich irgendwie gemerkt.
Ja, heute. Siehst du, das, was greifbar ist, das nehmen sich Leute mit.
Ja, aber für mich fühlt sich es irgendwie viel so runder an, jetzt mit Menschen auch im privaten Bereich zu sprechen.
Ja, und man kann dein Produkt ja ausprobieren. Jeder selbst. Also bei den Grünalgen im Labor war das vielleicht nicht so einfach. Mhm. Aber wenn ich jetzt wissen will, was du eigentlich den ganzen Tag so beruflich machst, dann gehe ich halt mal in eins der Coworking Spaces.
Ne? Ja, dann sieht man zumindest das Ergebnis davon. Ja. Ja. Mhm. Was wir dafür machen, ist dann vielleicht manchmal noch. Ja,
ja genau, das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, die man, das Produkt am Ende, was du siehst und was dann dahinter steckt, ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja.
Mhm. Spannend. Zwei Fragen habe ich noch. Drei eigentlich. Mhm. Es sind zwei. Die eine ist, du hast zwei Kinder, ne?
Drei.
Mhm. Und wenn du, bei dir hat sich dein Leben ja perfekt entwickelt. Das Berufliche und alles drumherum. Nein.
Das ist schön, dass du das siehst.
Ja,
da bin ich sehr viel kritischer.
Ja, gut. Darfst du ja. Auf jeden Fall entwickelt. Nein, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass bei dir mit deinem Purpose und dem, wie sich dein Berufsleben so entwickelt hat, das ja gut gelaufen ist und du vieles vielleicht auch noch nicht wusstest, als du jünger warst. Und wenn du jetzt auf deine Kinder guckst, gibt es irgendwas, was du denen wünschst für ihr Arbeitsleben?
Hey, das ist wirklich eine schwierige Frage in der Zeit, wo die Kinder, die sind jetzt alle so im Teenageralter, ja auch gerade dabei sind, sich bewusst auch ein bisschen abzusetzen von dem, was die Eltern machen oder sich für sie wünschen oder so. Deshalb wage ich gar nicht, was zu wünschen, weil ich dann nämlich glaube, dass sie genau das Gegenteil machen wollen. Also insofern hoffe ich einfach nur, dass sie selber möglichst schnell erkennen, was sie wirklich interessiert und motiviert an diesem Leben und sich nicht zu sehr in den Schachteln, die so über Schule, Universität oder wo auch immer sie hinkommen, Lehren oder so einem vorgegeben werden, orientieren. Sondern dass sie dann das sicherlich machen und auch dann mal pragmatisch quasi unterwegs sind und auch Dinge mal ausprobieren. Aber dass sie sich ruhig versuchen, selber zu hören und zu gucken, was ist denn das, was ich eigentlich wirklich hier auf der Welt beibringen kann. Wenn sie das möglichst früh und vielleicht früher als ich mit irgendwie fast 40, glaube ich, erkennen, das fände ich cool für sie.
Das sagen alle Menschen, dass sie die das für sich gefunden haben. Die sagen alle, ja, aber ich hätte mir das früher gewünscht. Ich weiß gar nicht, ob es viel früher möglich ist. Vielleicht kommt das immer zum genau richtigen Zeitpunkt.
Man
weiß es nicht. Ja, aber ich glaube schon, dass wir jetzt natürlich auch, weil du sagst, ne, Zugang zu Coaching, Zugang zu Beratung, da leben wir ja schon in einer anderen Welt. Das war vor ein paar Jahrzehnten ja überhaupt noch nicht. So hat man da eher auch nicht drüber gesprochen oder so.
Ja, das ist ja ehrlicherweise heutzutage auch noch in vielen Gesellschaftsecken so. Dass, ja, das ist, leider Gottes ist das noch so.
Leute, macht das, das ist super.
Genau.
Ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja, total.
Ja. Dann die Frage, die ich allen Menschen zum Abschluss stelle. Gibt es noch irgendwas über Work-Life-Fuck-Ups oder wie man sie vermeidet, was wir nicht besprochen haben, was du unbedingt noch sagen möchtest?
Ja, wenn ich das wüsste. Also ich würde aber gerne zum Abschluss doch nochmal sagen, gerade weil du vorhin sagst, das hat sich ja alles perfekt entwickelt. Das würde ich schon gerne nochmal relativieren, weil das deckt sich nicht mit meinem Grundgefühl. Das Gefühl, was ich habe, ist, dass ich sozusagen sehr viel runder und irgendwie selbstsicherer auftrete und auch mit Freunden rede, weil ich das Gefühl habe, das, was ich jetzt mache, das macht irgendwie Sinn und so. Aber dass dahinter, hinter dieser Fassade nicht eine ganze Menge große Baustellen auch natürlich sind, wie wahrscheinlich von jedem Menschen oder so, aber die auch zu lösen sind und an denen man dranbleiben muss und so. Das ist leider Gottes so. Und ich wünsche nur jedem, der das auch so sieht, dass er trotzdem, sagen wir mal, den Optimismus und die positive Zuversicht, dass man die auch gelöst kriegt und eben weiter seinen Weg machen kann, nicht verliert. Und so muss ich auch selber daran arbeiten. Also deshalb würde ich weit von mir weisen, dass das jetzt irgendeinen Anspruch auf Perfektion stellt, was ich hier irgendwie gerade heute hier in deinem Podcast darstelle. Sondern es ist schon deutlich vielfältiger irgendwie noch. Und trotzdem macht es in seinem Ergebnis gerade großen Spaß und das ist ja schon mal wichtig.
Total schön, dass du sagst, weil ich nämlich gerade überlegt habe, ob ich gleich mit dir bespreche, ob ich den Teil nicht einfach rausschneide, den Teil der Frage. Deswegen habe ich sie immer leicht nochmal umformuliert, dass ich es drin lassen kann, weil ich eigentlich genau diese Annahme dir nicht überstülpen wollte. Ne? Das war so ein schnell gesagtes und so ein großer Begriff der Perfektion. Mhm. Und es gibt, und eigentlich habe ich nämlich ein Lieblingszitat von Anne Lamott, die sagte, never compare your inside to everyone else's outsides. Weil von außen betrachtet kann dein Leben natürlich für jemanden, dein Arbeitsleben, dein ganzes Leben für jemanden total perfekt wirken. Und innen fühlt es sich einfach immer nach Baustelle an. Mhm. So, und deswegen finde ich es total schön, dass du den Einblick gibst, weil nicht jeder will das ja sagen. Und als wir telefoniert haben ganz am Anfang, wie du auch sagtest, ja, ich habe doch gar nicht, also warum denn ich? Ich habe doch gar nicht die Antworten. Das sagt jeder, mit dem ich spreche. Ja. Und vielleicht hat die auch nie jemand.
Ja.
So, und vielleicht ist es uns auch Phasen, in denen wir uns bewegen und mal besser und mal schlechter.
Ja, und jeder macht seine Erkenntnisse und die zuhören, dem einen trifft es und hilft es vielleicht auch weiter. Insofern ist es auch gut, drüber zu reden.
Und vielleicht deine Sachen nicht, aber die von anderen Folge oder umgekehrt. Und so kann jeder was mitnehmen. Ja. Genau.
Aber ich finde, und das erlebe ich tatsächlich auch, diese vermeintliche Perfektion ist schon was schneller irgendwie so entstehen kann, was aber irgendwie dann auch irgendwo nicht mehr authentisch ist und was auch schädlich ist. Also wenn jetzt auch mit Mitarbeitern zusammen zum Beispiel, wenn dann das Gefühl entsteht irgendwie, keine Ahnung, der macht das alles irgendwie so unnahbar oder so, dann kannst du gar nicht mehr richtig zusammenarbeiten. Dann wird nicht widersprochen und nicht kritisch diskutiert und so. Und das ist eigentlich das Schlimmste, finde ich, was passieren kann. Also insofern hoffe ich schon, dass man da irgendwie alle auf Augenhöhe bleiben können. Wir haben alle unseren Rucksack mitzuschleppen mit Dingen, die wir lösen müssen, die nicht immer schön sind. Und wir haben auf der anderen Seite eben hoffentlich alle auch, und da können wir uns eben gegenseitig inspirieren, schöne Ideen, vielleicht auch Theorien, die wir versuchen, in die Praxis umzusetzen, so einen Rahmen, den man nacheifern kann, und da kann man gegenseitig, glaube ich, viel voneinander lernen.
Einer der wichtigsten Aspekte, dass wir auch Führung und Kollegen oder Menschen, die erfahrener sind als wir, eben nicht als, dass die nicht perfekt sein müssen, sondern dass wir alle eine gewisse Verletzlichkeit auch im Arbeitskontext haben dürfen und nicht sozusagen unsere Fehler oder unsere Privatpersonen an der Eingangstür abhängen müssen und in der Rüstung zur Arbeit kommen müssen, sondern da alle verletzlich sein können und sagen können, okay, Stärken und Schwächen, das sind meine, wo können wir uns ergänzen? Und hey, das hat ja auch was mit Fehlerkultur zu tun, zu sagen, Mist, den Fehler habe ich gemacht, das tut mir leid, was können wir daraus lernen? So.
Und
es hat damit ganz viel zu tun. Ich glaube auch, das bricht gerade ein bisschen auf und darf es ruhig noch mehr werden.
Total. Da ist noch ganz viel Arbeit zu tun, glaube ich. Wir sind auch alle irgendwie komisch sozialisiert, muss ich gestehen, finde ich, wenn ich immer so um sich gucke und auch mit den Augen meiner Frau, die ja Kommunikationsberaterin ist und Kinder oder Eltern und Kinder berät, da sieht man wirklich, wie wir auch in den Schulen irgendwie so geprägt werden, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, absolut, Emotionen zu zeigen, Fehler, es geht ja gar nicht ums Zugeben, sondern Fehler so zu behandeln, dass man daraus lernen kann und so.
Das ist was ganz Tolles ja auch zu behandeln.
Genau.
Ja, absolut. Und das kommt in ganz vielen Gesprächen, zieht sich das ein bisschen durch, dass das aufkommt, dass wir anfangen zu reflektieren, was haben wir eigentlich über Arbeit gelernt? Deswegen meine etwas ketzerische Frage am Anfang, darf Arbeit denn Spaß machen? Und es ist dann nur Arbeit, ne? Also wie oft lernen wir, Arbeit muss hart sein und so, und eigentlich, wenn du das nicht richtig machst, dann musst du es halt so lang machen, bis du es richtig kannst, und Fehler. Ja. Eigentlich hast du ein Ziel und es musst du erreichen, wenn wir heute im agilen Kontext denken und arbeiten. Ist ja genau das die Idee, eben nicht so wasserfallmäßig zu arbeiten, sondern immer wieder Fehler zu machen, um es neu zu iterieren. Ja. Das ist, glaube ich, was zukünftige Generationen noch lernen.
Das stimmt. Und das ist auch nicht so ganz einfach, finde ich, weil dieses Fehler machen, um daraus zu lernen, ist sicherlich gut. Und trotzdem hat man ja gewisse Ansprüche an Qualitäten, die man erreichen will und so. Und das wird dann manchmal, glaube ich, auch missverstanden. Dass man dann eben, wenn man irgendwie eine Qualität sozusagen hinterfragt oder anregt, die erreichen zu können, dass man dann vielleicht nicht so tolerant für Fehler wäre oder so. Aber das, also finde ich, sind aus meinen Augen zwei unterschiedliche Dinge eigentlich. Man kann durchaus immer wieder lernen an dem, was man falsch gemacht hat. Man sollte es vielleicht dann nicht 3, 4, 5 Mal genau so wieder falsch machen, sondern dann eben immer weiter
lernen.
Das
gut. Daraus lernen wäre halt gut.
Was dann wirklich daraus lernen, schon mit dem Ziel, auch hohe Qualitäten erreichen zu können.
Ja, absolut.
Ja. Weil das unterscheidet dann nachher wahrscheinlich von anderen, die es auch probiert haben und ein gutes Produkt vielleicht am Markt zu bringen und so.
Gut. Haben wir alles besprochen, was es heute zu besprechen gibt zu Work-Life-Fuck-Up und wie wir sie vermeiden? Oder ist da noch was?
Ja, also ich hätte das Gefühl, wir könnten tatsächlich noch ewig weiterreden. Aber
uns würde bestimmt, wenn wir jetzt ausmachen, fällt uns noch was ein. Da bin ich ganz sicher, aber ich würde gern so unter einer Stunde definitiv bleiben.
Ja, sind wir schon an der Stunde dran?
Wir sind schon nah dran.
Weil ein Punkt ist mir vorhin aufgefallen, als du um die Work-Life-Balance des Teams gefragt hattest. Und da sind wir relativ schnell eigentlich weitergegangen.
Es waren so viele interessante Sachen.
Ja, genau. Aber da hat es dann gefragt, wie wir es im Unternehmen machen und das mit den Dailies und so. Das war nur so ein Teil, weil wir tatsächlich auch beobachten, natürlich, dass Menschen eben in unserem Unternehmen auch an Rande dessen kommen, was sie machen und schaffen können. Nicht? Und das ist ein großes Thema auch gerade, finde ich. Wie kriegt man das hin? Auch remote, wo dann viele doch wieder alleine auch teilweise im Homeoffice arbeiten, in München nicht, weil die haben noch gar nicht diese Arbeitsräume. Wie kriegt man das hin, sich gegenseitig davor zu bewahren, nicht zu überarbeiten? Insbesondere in so einer wachsenden Organisation, wo du eigentlich immer zu wenig Leute hast, um das zu tun, weil du ja wächst und immer hinterher bist mit neuen Leuten an Bord holen. Das haben wir auch noch nicht gelöst. Also da wäre ich auch gerne für Inspiration sehr, bin ich auf der Suche.
Hast du erste Ideen? Das gut
hinkriegt. Was denn?
Hast du erste Ideen?
Wie man das hinbekommen kann? Klar, ich glaube, man muss es schaffen, noch ehrlicher und offener zu sein und irgendwie so eine Kultur zu haben, in der man eben auch eben früh signalisieren kann, wenn einem was zu viel wird, gegenseitig um Hilfe fragen. Und das reicht nicht nur, was wir bei den Dailies am Ende zum Beispiel immer sagen, gibt es dann noch so 5 Minuten, 10 Minuten, wo jeder sagen kann, wo er Unterstützung braucht oder wo er vielleicht, genau, das ist eigentlich eine der Fragen. Da kommt selten was, weil in einem Kreis von 20, 25 Leuten sage ich jetzt nicht irgendwie, ja, übrigens, ich bräuchte da nochmal. Da traut sich dann keiner so richtig. Und da eine Kultur zu schaffen, wo man irgendwie auch remote einander um Hilfe bitten kann, da müssen wir, glaube ich, auch besser werden. Mhm. Ja.
Sehr spannende Aspekte, mit denen ich mich auch gerade auseinandersetze, für die ich auch ein Interview führen möchte. Also da werden hoffentlich Erkenntnisse draus rauskommen. Ja. Wenn ich mache mal da so eine Gesprächsrunde draus, Gregory, wo wir uns austauschen.
Also ich bin gespannt.
Mit anderen Menschen und anderen Teams. Ja, ich glaube, da gibt es sehr viele, sehr spannende Möglichkeiten und aber auch sehr unterschiedliche Teams mit unterschiedlichen Bedürfnissen.
Ja, das stimmt.
Sehr schön. Cool. Ja, dann nehmen wir das als offene Frage mit. Dann vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Ja, danke dir. Es hat großen Spaß gemacht. Ja, tschüss.
Das war Gregory von Abendroth im Work-Life-Fuck-Up-Podcast. Und in der nächsten Folge geht's weiter mit Lia Kessler. Und mit Lia spreche ich endlich über ein wichtiges Thema, nämlich über Care-Arbeit. Und das Thema ist in den vorangegangenen Folgen immer nur so ganz sachte am Rande angeklungen, ist in meinen Augen aber ganz essentiell wichtig, wenn wir über Arbeit und Leben und die Balance sprechen. Ich freue mich also, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid und sage Dankeschön fürs Zuhören.